Radio SRF.
Niemand soll in einem Jahr weniger verdienen als der Top-Manager im gleichen Unternehmen in einem Monat. Das will die 1:12-Initiative aus dem linken Lager, über die wir am 24. November abstimmen. Über Pro und Contra diskutieren jetzt Rudi Noser, FDP-Nationalrat und Unternehmer aus dem Kanton Zürich, und Cedric Wermuth, ehemaliger JUSO-Präsident und heute SP-Nationalrat für den Kanton Aargau. Christian von Burg leitet die Kontroverse zur 1:12-Initiative.
Das Tagesgespräch.
Herr Noser, Sie leiten ein IT-Unternehmen mit etwa 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sagen Sie uns, wie viel verdient denn die Person in Ihrem Unternehmen, die am wenigsten verdient?
Ja gut, wir haben natürlich in erster Linie Leute aus der Hochschule. Und darum denke ich, die sind alle im Rahmen von 100'000 Franken. Ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Das wird etwa der Rahmen sein. Da haben wir natürlich sehr viele Lehrlinge auch. Und da gibt es etwa die Übergänge. Und die sind natürlich tiefer dann.
Aber das heisst, Ihr Unternehmen wäre von 1:12 also gar nicht betroffen und Sie kämpfen trotzdem stark gegen die Initiative?
Ja gut, wir sind natürlich trotzdem betroffen, weil es ist ja klar, oder? Swisscom hat ja das vorgerechnet, dass sie etwa 5'000 Personen würden Salär müssen senken, wenn man 1:12 senkt, weil sie ihre 19 Lohnstufen müssten reduzieren, aber nicht. Und es ist ja klar, dass wir dann auch betroffen sind, weil wenn der Swisscom müsste ihre Lohnstufen senken, würden sie uns das Honorar sicher nicht erhöhen, wenn wir mal für sie arbeiten.
Gut, dann kommen wir auf das zurück, Herr Noser. Ich frage Sie, Herr Wermuth, Sie wollen also mit Ihrer Initiative die Löhne von den Topverdiener an Kragen. Aber sagen Sie, wem tut denn da wirklich weh, wenn jemand zu viel verdient?
Ich glaube, die 1:12-Initiative weist auf ein gesellschaftliches Problem hin, das selbstverständlich über die Löhne ausgeht. Das ist auch klar. Die Konzentration von ökonomischem Reichtum, die wir in den letzten Jahren hatten, die Ungleichheit, das ist der Ursprung von der Finanzkrise. Und das ist wichtig, um darauf hinzuweisen. Das ist ganz ein einfacher Zusammenhang. Nach der vierten Villa wissen auch Rudi Nolfer und ich nicht, was wir mit dem Geld noch machen sollten, wenn sie jedes Jahr 20, 30 Millionen haben. Dann Vasella hat über 400 Millionen Vermögen angehäuft. Und das landet dann eben genau in der Spekulation, in der Börse oder auf dem Immobilienmarkt, wo es Mieter nach oben druckt. Und aus dem Grund ist eine bessere Verteilung vom Reichtum ein ökonomisches Gebot von der Stunde, gerade nach 2008.
Sie argumentieren jetzt ökonomisch, Herr Wermuth. Häufig argumentieren Sie aber auch mit der Gerechtigkeit oder moralisch. Machen wir ein Beispiel. Wenn ich Ihnen jetzt ein Top-Job-Angebot machen würde, sagen wir, ich gebe Ihnen 5 Millionen im Jahr, können Sie uns versichern, dass Sie aus moralischen Gründen den Job ablehnen würden?
Dann müssten wir jetzt sagen, wo die SRG die 5 Millionen hernimmt. Das wäre mal die erste Frage. Ich würde es jetzt sofort nehmen und in die Kampagne stecken, weil das Budget der Gegner, wenn wir ausgerechnet, trifft etwa 15 Millionen. Also wären wir angewiesen auf das Geld. Ja, ich glaube, es gibt auch eine Möglichkeit von Selbstbeschränkung, selbstverständlich. Und es ist nicht gerecht. Ich würde das nicht verstehen. Ich habe das Argument nie verstanden, warum meine Kollegen, die jetzt 16 auf dem Bau arbeiten, sollen weniger verdienen als ich nach meinem Uni-Abschluss. Ich verstehe das heute nicht, ich werde das in Zukunft nicht verstehen. Und genau die Ungerechtigkeit wollen wir bekämpfen.
Gut, Herr Noser, wir können nicht wirklich abchecken, ob das so würde sein. Aber wenn ich Sie fragen wollte, ist, Sie sagen, die Gehälter haben ein Stück weit mit Leistung zu tun. Ich frage einfach Topmanager wie der Brady Dugan, Chef von der Credit Suisse, oder Joe Jimenez, der Nachfolger von Daniel Vasella bei Novartis. Die verdienen um die 200 Mal mehr als ihre schlechtest bezahlten Mitarbeiter. Entsprechen solche Gehälter wirklich noch der Leistung, die die Männer bringen?
Also was man, glaube ich, muss klar festhalten, ist, dass wenn man gerechter in der Schweiz will, dann läuft die Umverteilung von Vermögen mautmässig über den Lohn. Das heisst, wer den Lohn will deckeln, der will also nur einen bestimmten Reichtum zulassen für Leute, die sich mit Lohn und Leistung profilieren wollen und will eigentlich, dass die reich sind, weiterhin reich bleiben. Und das ist mal grundsätzlich Fall. Und jetzt die Frage nach der Leistung. Also es ist klar, dass ein Salärunterschied 40, 50, 60 Faktoren, das mag es eigentlich problemlos vertragen. Das ist möglich, das kann man auch mit Leistung begründen, an und für sich. Schauen Sie mal die grosse Leistung an Nespresso, was ein Nestle mit Nespresso geleistet hat, wo man im Prinzip Tausende von Arbeitsplätzen gemacht hat, Milliarden von Umsatz gemacht hat, wo es einen Haufen Fabriken jetzt gibt in der Schweiz. Dort ist das sehr wohl gerechtfertigt, an und für sich, auch auf dem Platz Basel. Ich meine, Roche und Novartis gibt es noch, es gibt andere Chemiebetriebe, Pharmabetriebe, die es nicht mehr gibt, weltweit. Wir haben gerade leider müssen, das Jahr das Erkenntnis nicht, dass eins in Genf zugegangen ist. Also da gibt es enormste Leistungsunterschiede. Und da gibt es also Leute, die machen den Job besser als andere. Jetzt quantifizieren, das müssen die Aktionäre, das müssen die entscheiden. Das ist nicht auch der Politik, das zu definieren, was eine gute und was eine schlechte Leistung ist.
Also schön wäre es, oder, wenn Löhne heute etwas mit Leistung zu tun haben. Aber es ist schon eine relativ arrogante Aussage, Rudi Noser, wenn wir auf der anderen Seite von mir als Krankenschwester nehmen, oder einen Polizist oder einen KV-Angestellten, der kann sich oder die kann sich abstrampeln, so fest er oder sie will, 100 Stunden in der Woche von mir aus, der kommt nie auch nur annähernd an die Löhne. Und das ist das, was die Leute hässig macht, dass die Typen hinstehen und sagen, ich bin 20 Millionen wert. Ich habe Kollegen, die arbeiten im Gartenbau den ganzen Tag bei Wind und Wetter, die haben mit 35 Rückenschmerzen und müssen am Abend lesen, wie der Daniel Vasella sagt, was ich mache den ganzen Tag im klimatisierten Büro.
Aber jetzt bist du also ein klassischer Neid.
Das ist
ja ein klassischer Neid.
Also das Neid-Argument ist das Absurdeste. Wenn ich neidisch wäre, würde ich sicher nicht Top-Löhne beschränken, sondern würde dafür sorgen, dass ich auch einen Top-Lohn habe. Das wäre Neid. Aber es ist ja genau das Umgekehrte. Wir wollen, dass die Produktivität, die Zunahme von Reichtum, die wir haben in unserer Gesellschaft, gerecht verteilt wird. Faktisch nur eine kleine Minderheit profitiert, in den letzten Jahren produziert haben eben alle. Und das geht nicht an.
Aber Herr Wermuth, wenn ich das Argument von Herrn Oser aufnehme, es geht doch darum, dass seltene Manager-Talente eingekauft werden. Man kann das vergleichen wie mit den besten Fußballern. Und der wirkt sich dann unterm Strich positiv für die ganze Mannschaft aus. So erklären Sie uns eben die Wirtschaftswissenschaftler. Sie streiten da vollkommen ab, keinen Einfluss.
Also wer Wirtschaft mit Fußball vergleicht, sollte dieses Studium mal von vorne anfangen. Das ist mal das Erste. Und insbesondere der Fußballer, wenn ein Goal nicht gemacht wird, er entlassen. Der Topmanager, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, kriegt den goldenen Fallschirm und hat überhaupt nichts zu befürchten. Die Realität ist das Gegenteil. Schauen Sie, wenn das Argument würde stimmen, dass es ein Markt wäre von diesen höchsten Löhnen, dann müssten in den letzten Jahren mit der Globalisierung die Löhne massiv oben runtergekommen sein, weil der Markt übt Druck auf die Preise aus bei den Löhnen. Im Arbeitsmarkt müsste das so funktionieren. Das Gegenteil ist der Fall. Die Löhne sind explodiert. Und der Grund ist, dass es eben genau nichts mit Leistung mit dem Markt zu tun hat, sondern dass sich die Leute gegenseitig in den Verwaltungsräten sitzen und sich die Boni zugeschanzt haben.
Also, dass es Verzerrungen gibt, da will ich auch nicht beschönigen. Es gibt ja verschiedenste Leute. Ich habe schon 2002 gesagt, es gibt gewisse Löhne, die sind nicht gerechtfertigt. Und ich habe, wenn ein Brady Dugan 80 oder 90 Millionen bekommt und wenn das Programm 3 Monate länger läuft, dann käme null über, ist dann klar, dass das eine reine Gamble-Funktion ist. Über das möchte ich gar nicht gross diskutieren. Aber das andere, und da bin ich eben schon der anderen Ansicht, wir haben in der Schweiz den FC Basel in der Champion League gespielt, aber in der Wirtschaft haben wir natürlich x Unternehmen, die in der Champion League gespielt. Und die müssen kennen, weltweit konkurrenzfähig arbeiten und weltweit konkurrenzfähig Löhne zahlen. Und wenn wir das in der Schweiz verbieten, muss man einfach Klartext sagen, 1 zu 12 heisst, etwa 1000 bis 1500 Firmen haben in der Schweiz ein Problem. Und wenn der Bürger das will, dann wird er auch Konsequenzen müssen tragen von dem Problem, das da generiert wird. Wir haben es im Vorgespräch ein bisschen gehört, oder, was da läuft. Die Quintessenz wäre eigentlich von dieser Aussage gewesen, man weiss nicht, was läuft, und damit will der Cédric Vermuth aus der Schweiz ein Labor machen, ein Versuchslabor. Ich würde dem Schweizer ganz klar sagen, mach mit unserem guten Land bitte keinen Versuch, sondern sag Nein zu dieser Initiative.
Jetzt kommt der Rudi Noser, oder jedes Mal, wenn einem die Argumente ausgehen, und die Diskussion über soziale Gerechtigkeit kommt der Erpressungs- und der Drohungshammer und sagen wir, oder wenn ihr nur daran denkt, diesen Halbgötter in Gucci und Prada anzuzeigen, ein paar von ihnen Privilegien wegzunehmen, dann landet das Land in der Krise. Und so macht man einfach keine Politik, so geht man mit der Demokratie nicht um. Und um das geht es auch am 24. November, zu sagen, gibt es Spielregeln, die für alle gelten und haben sich alle daran zu halten. Und das Erfolgsmodell in der Schweiz sind nicht die Abzockerlöhne, das kannst du mir ja nicht ernsthaft erzählen, Rudi Noser. Schauen wir die ETH an, er hat jetzt gerade einen Nobelpreis mitgewonnen, würde ich sagen, ein Lohnverhältnis zu 8, absolute weltweite Exzellenz und Spitzenleistungen, würde ich übrigens auch für das politische System in Anspruch nehmen. Und weder der Rudi Noser noch ich noch der Bundesrat hat so Top-Salär. Und es ist auch nicht so, dass man seit 1291 oder seit Marignano die Lohnunterschiede hat. Es ist eine Entwicklung von den letzten 20 Jahren, die explodiert ist, genau die Zeit, wo das Erfolgsmodell hat verwanken.
Es geht in dieser Abstimmung um oben und unten. Es geht um die Lohnschere, wo, sagen Sie, Herr Wermuth, stark auseinandergeht. Jetzt, wenn man die Statistiken aber genau studiert, dann muss man sagen, dass die Lohnverteilung in der Schweiz in den letzten 20 Jahren relativ stabil geblieben ist. Nur die absoluten Topverdiener haben zugelegt. Das sind etwa 4'500 Leute, wir haben es gehört in diesem Land, oder maximal 1,5% der Unternehmen, die 1 zu 12 nicht einhalten. Ihre Klassenkampfrhetorik ist doch ein bisschen übertrieben.
Also ich meine, es ist immer interessant, wenn man die Statistik im Bundesamt für Statistik anschaut. Wir können über Details, wie das gemacht wird, streiten. Wir haben andere Erhebungen, aber um das geht es gar nicht. Es geht um zwei Sachen. Erstens, gehen Sie mal auf die Straße und reden Sie mal mit den Leuten und fragen Sie, ob die soziale Schere in diesem Land auseinandergeht. Wir wissen alle, wie die Antwort ist. Und das ist das, was die Leute spüren und was sie real wahrnehmen, dass sie immer mehr Arbeit leisten müssen, dass sie Mühe haben, Mieten, Krankenkassenprämien, Ausbildungskosten zu zahlen und ein paar wenige sich schamlos ist, mindestens bereichert haben in den letzten Jahren und das nicht wahrnehmen, dass viele wieder kämpfen und leiden unter steigenden Lebenshaltungskosten. Aber selbst wenn, wir können von mir aus für die Diskussion annehmen, die Lohnunterschiede haben nicht zugenommen. Sie sind heute absurd hoch. 2009 hat der Brady Dugan 1820 mal mehr verdient als die schlechtest bezahlte Person in der Credit Suisse. Da will mir irgendjemand sagen, das hat mit annähernder Rationalität und sowas noch zu tun. Und das, was Sie sagen, ist der Punkt. Wir greifen ja mit 1 zu 12 nur gerade die an. Genau um die geht's. Und das ist immer so. Es gibt Leute, die sich nicht an gesunden Menschenverstand halten können. Und um das geht's.
Also, gut. Herr Rosum, Sie werden etwas sagen.
Also, oder es ist ja ganz klar, dass vermutlich der eine oder andere in der Schweiz das Gefühl hat, dass es härter geworden ist, dass man mehr muss kämpfen und arbeiten. Das ist auch so, der Druck auch bei uns in der Firma ist grösser geworden, ist sehr, sehr kurzfristig geworden zum Beispiel, der Stress hat zugenommen. Aber man muss sich auch bewusst sein, wenn Sie 1 zu 12 annehmen, dann wird man das einfach noch steigern. Weil zum Beispiel ein grosser Teil von dieser Statistik von diesen Leuten, wo in dieser Statistik aufhören, als Betroffene sind, in das Land zugewandert, mit Firmen und so weiter. Und das findet dann einfach nicht mehr statt. Und wenn man das nicht will, wir haben zum Beispiel etwa 100'000 Stellen, die in den letzten 10 Jahren durch Firmen entstanden sind, die frisch zugewandert sind. Wenn man das nicht mehr will, dann kann man über das abstimmen. Aber das ist ja wirklich, was die Initiative wird haben. Es wird sicher keine neuen Firmen geben in den Top-Shots-Bereich, die dann werden zuwandern. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Schweizer Bevölkerung davon profitieren könnte, wenn keine Firmen mehr zuwandern.
Wir sind jetzt mit in die Diskussion über die Auswirkungen von dieser Initiative. Die diskutieren wir jetzt gerade. Ich wollte Sie weiterfragen, Herr Noser. Sie sagen ja, haben Sie jetzt gerade gesagt, grosse Firmen wie Roche, Novartis, UBS und so weiter, die finden keinen Top-Manager mehr, wenn sie denen nur noch etwa 700'000 Franken können zahlen im Jahr. Aber glauben Sie denn nicht, dass es in der Schweiz genug qualifizierte, engagierte Top-Leute gibt, die so eine Aufgabe auch für 700'000 Franken pro Jahr würden übernehmen?
Ja, also meine, Dieter Meier hat das ja in seiner Kolumne sehr gut beschrieben, oder? Der Zirkus Knie würde auch lieber mit den Schweizer Jongleur arbeiten, wenn es die gäbe und würde ihnen den Schweizer Lohn zahlen. Aber die Tatsache ist, dass man mit den Weltbesten nur den Zirkuszell füllen kann. Und dasselbe haben sie in der Forschung und im Management. Sie müssen schlussendlich die besten Leute finden. Wer entscheidet, was die besten Leute sind, da bin ich übrigens auch der Meinung. Nicht immer der am meisten verlangt, ist der Beste. Aber schlussendlich sollen die Aktionäre und der Verwaltungsrat keine selbstständigen Entscheidungen entscheiden, wer der Beste ist. Und es soll nachher nicht am Salär scheitern. Ich mache Ihnen ein ganz einfaches Beispiel von einem Familienunternehmen, das ich jetzt selber kenne. Die haben, da ist der Onkel ist zurückgetreten, die müssen jetzt einen Fremdmanager holen, weil die Kinder noch zu wenig weit sind. Die wollen den Besten holen. Der Beste hat 4 Kinder, der holt sie aus den USA. Wenn sie dem nur schon Privatschulen müssen zahlen müssen, sind sie schon über 1 zu 12 weg. Das ist die Ratsache. Und da tun wir einfach so jetzt einschränken, dass man dann nachher nicht mehr kann, sernige Leute von einer Harvard die Universität hierher holen, wo er 4-5 Jahre Firmenmanager von einem 300-Mann-Betrieb, notabene, und wo er vielleicht auch den Nachwuchs ausbildet, sodass wenn er dann reif ist, zum Firma übernehmen, wieder kann das selbst geführt weitergehen. Das wird verboten mit so einer Initiative.
Also die Realität ist, dass man Mitte der 80er Jahre noch ein durchschnittliches Lohnverhältnis vom Durchschnittslohn, aber zum höchsten Lohn in der Schweiz kennt, etwa 1 zu 6. Heute sind wir bei der grossen Börse kotiert bei 1 zu 93. Jetzt gibt es zwei Erklärungen.
1 zu 4, das musst du irgendwo bei der Tatsache.
Also 1 zu 43 ist, wenn man den breiten Durchschnitt nimmt, bei der grossen Börse kotiert, dann sind wir bei 1 zu 93 im Schnitt. Jetzt gibt es zwei Erklärungen. Entweder in den 80er Jahren sind alle Firmen CEOs dumm gewesen, oder wir haben eine Entwicklung durchgemacht in den letzten Jahren, die damit zu tun hat, dass sich ein paar wenige schamlos bereichert haben. Und ich würde sagen, realistisch ist die zweite Option. Das ist doch die Diskussion.
Also die Aussage, dass das in den letzten 20 Jahren so zugenommen hat, die ist einfach falsch. Der ein oder andere Zuhörer weiss auch, was für Villen früher gebaut worden sind. Der ein oder andere Zuhörer weiss auch, was Spinnerie und Textilbaronen abkassiert haben. Der ein oder andere Zuhörer weiss auch, dass die Milliardensammlungen von Bildern, die zum Beispiel in Winterthur oder in Baden stehen, nicht entstanden wären mit 1 zu 6. Man hat das früher einfach anders gemacht, als nur über den Lohn. Es hat ganz andere Möglichkeiten gegeben. Heute ist alles transparent. Heute gibt es nur noch den Lohn. Es gibt keine andere Möglichkeit, wenn man aus einer Firma Geld nehmen kann, als über Lohn und Dividenden. Und jetzt ist das einfach transparent geworden. Aber auch früher ist es nicht 1 zu 6.
Ich möchte vielleicht noch schnell auf einen Punkt zurückkommen. Ich glaube, der Rudi Noser hat vorher das ganz Zentrale angesprochen. Oder die Eigentumsfrage. Wer ist denn Eigentümer von diesen Firmen? 17% von allen Schweizerinnen und Schweizer haben überhaupt Aktien. Und der Punkt ist genau der. Wir tun den Reichtum gemeinsam erarbeiten. Jeder, der morgen um 8 Uhr aufsteht, sei er Radiomoderator oder Hausfrau oder Hausmann oder KV-Angestellte oder Unternehmensführer. Und darum geht es nicht an, dass eine kleine Minderheit entscheidet darüber, wie der Reichtum verteilt wird. Und vor allem hat sie in den letzten Jahren bewiesen, dass sie es nicht kann, mit Verantwortung machen. Du bist als Beispiel. Du sagst, du hast seit 2002 gesagt, das muss sich ändern. Der Peter Spuhler hat scheinbar gekämpft wie ein Leu im UBS-Verwaltungsrat, dass sich ändert. Der Schneider-Ammann hat sogar öffentlich dazu aufgerufen, die Topmanager sollen wenigstens einstehen und sich einmischen in Abstimmungskampf. Nützt alles nichts. Was sollen wir denn machen, wenn nicht 1-12? Wenn irgendjemand mir sagt, ich muss es anders machen, kann man das ja diskutieren.
Ja, die Frage ist ja einfach, was passiert mit denen unten, wenn man oben kappt, ja. Oder? Glauben Sie, Sie gehen davon aus, dass man den unteren Einkommen automatisch mehr gibt, wenn die oben weniger verdienen. Aber unterm Strich würde doch für die Unternehmen ziemlich teuer werden. Halten Sie das wirklich für realistisch?
Nein, also teuer wird es nicht. Wir gehen von dem aus, und es gibt eine ganz einfache Rechnung. Es ist vorhin im Beitrag erwähnt worden, etwa 1,5 Milliarden, wo könnte die AV, also die Löhne, die betroffen sind, das gibt eine AV-Abschöpfung von, also die ETA rechnen mit 125 Millionen. Wenn wir nur schon die 350'000 Löhne, die wir heute in diesem Land haben, unter 4'000 Franken, würde auf 4'000 Franken anheben, würden wir das mit 130 bis 140 Millionen AV-Einkommen kompensieren. Jetzt, ob das eine direkte Wirkung ist von der 1-12-Initiative, automatisch bei allen Unternehmen, das weiss ich selbstverständlich genauso wie der Rudi Nosser. Aber für das wird man müssen kämpfen, das ist mir völlig bewusst. Und das Zentrale ist, selbst wenn nur ein kleiner Teil wegkommt von diesen Löhnen, wenn ein Teil verteilt wird an die Aktionäre und nur ein Teil zu den Lohnempfängern, dann hat es erstens eine beruhigende Wirkung auf die Spekulation und zweitens gibt es so Leute, wieder einen gewissen Selbstrespekt und eine Ehre und eine Würde zurück, wie sie wissen, der Chef verdient nicht 500 Mal mehr im Unternehmen und findet sich auch 500 Mal besser.
Aber was Sie jetzt nicht erwähnt haben, ist doch einfach, dass Gefahr besteht, dass wichtige, grosse Firmen wegziehen, viele Arbeitsplätze abgebaut werden und deutlich weniger Steuern gezahlt wird. Das haben wir vorher gehört. Ich würde sagen, das ist real. Sonst würden ja nicht zum Beispiel Ihre Basler SP-Regierungsräte, also bewährte Exekutivpolitiker aus Ihrer Partei, davor warnen, 1-12 anzunehmen.
Also warum die Basler Regierung das macht, da müssen Sie sich selber fragen. Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich glaube, Basel ist sehr stark in der Geiselhaft von der Pharmaindustrie und das ist ein Ausdruck davon. Und das sehe ich als reales Problem, aber ich halte das nicht für eine wahnsinnig mutige Aktion. Der Punkt ist aber ganz ein anderer. Ich möchte dann die Firma sehen und vor allem den Eigentümer, der so blöd ist, eine ganze Firma zu verlagern, einen Produktionsstandort, der Milliarden würde kosten, zum Beispiel für die Firma oder zum Beispiel für die Banken, dass sie ins Ausland gehen. Und nur weil der Chef ein paar Millionen weniger darf profitieren. Also das wären die irrationalsten Anleger, die es gibt auf dem Planet. Und die Firma hat dann noch sonst ein paar andere Führungsprobleme.
Also ich glaube, jetzt müssen wir erst zwei Punkte klarstellen. Also erstmal hat die Schweiz ja bei den niederen Löhnen haben wir etwa ein 70%iges höheres Lohnniveau als der Durchschnitt von der EU. Und das haben wir, weil wir sehr erfolgreiche internationale Firmen da haben in diesem Land, die einfach dazu führen, dass die Arbeitskräfte nachgefragt werden. Wenn wir die vertreiben, dann wird das, und das ist das Einzige, was die 1-12-Initiative wird erreichen, ist, dass das Lohnniveau in der Schweiz generell Richtung EU absinken wird. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, und ich glaube, das muss die Bevölkerung sich auch bewusst sein, die Wirtschaft entscheiden, nicht digital, einfach man sagt ja und dann macht man das oder man sagt nein und man macht das. Sondern es läuft anders ab. Man tut ja dann langfristig entscheiden, wie man etwas macht. Zum Beispiel, ein ganz willkürliches Beispiel, die Firma Nestle hat zwei Nespresso-Fabriken in der Schweiz. Zwei Wochen, nachdem wir für 6 Wochen Ferieninitiativen dagegen gestimmt haben, hat Nestle entschieden, die dritte Fabrik in der Schweiz zu machen. Ob das wegen Nein passiert oder nicht, das weiss niemand. Aber es ist allen klar, es muss jedem Bürger klar sein in diesem Land, auch in solchen Gremien tut der Bauch immer mitentscheiden. Und ich bin sicher, dass Nein zur Ferieninitiative hat dazu geführt, dass man hat, vielleicht mehr Mut gehabt, zum Entscheid, das da zu machen. So funktioniert die Wirtschaft. Es ist nicht digital. Man zieht nicht von heute auf morgen ab, sondern man geht langfristig. Investitionsentscheid werden umgeleitet. Man tut in einen anderen Ort investieren statt da. Und es wird so ganz langsam gehen. Und in 10 Jahren wird man plötzlich sehen, was man eingebrockt hat. Darum will ich auch nicht erpressen. Es ist nicht so, dass 1-12 wird am Tag nachher wieder erhalten dreht. Aber über 10 Jahre raus wird das eine riesen Wirkung haben. Insbesondere, wenn Sie noch schauen, mit allen anderen Initiativen, die im Vorfeld dastehen.
Also es ist interessant, wie sich die Argumentation der Gegner entwickelt hat in der Kampagne. Am Anfang ist man noch mit der sogenannten Studie gekommen, mit dem Gefälligkeitsgutachten von St. Gallen, wo man gesagt hat, ganze Städte werden entvölkert am 25. November. Jetzt geht es schon über 10 Jahre. Also wir nähern uns einer realistischen Position an. Das ist ein Vorteil. Das Zweite ist, Nestlé und Nespresso hat schon gewusst, dass wir über 1-12 abstimmen, wo die 6 Wochen Ferien gekommen ist. Und es hat sich nicht daran gehindert, die Investition zu machen. Und das wird der einzige Effekt sein. Man wird oben aber sich ein bisschen beschränken.
Das Volk wird Nein sagen zu der Initiative.
Ja, dann weiss Nestlé mehr nicht. Also ich, aber der Punkt ist entscheidend, wo der Rudi Nosser sagt, und das wollen wir auch aufnehmen. Lassen wir es zu, dass eine kleine Minderheit, eine kleine privilegierte Schicht uns anfängt diktieren, was wir als Demokratie noch machen dürfen oder nicht. Es ist doch unglaublich undemokratisch, wenn all die Firmen jetzt aufstehen und dann gehen und sagen, wir halten uns sowieso nicht dran und wir werden den Ausweg finden und wir wandern ab. Aber wenn das die Raser würden machen, wenn wir Tempolimiten senken auf der Autobahn, würden wir alle sagen, spinnen eigentlich, gehen zum Teufel.
Also ein wichtiger Punkt ist, dass sie sagen, nicht nur es hat negative Auswirkungen, sondern sie sagen auch, die Umsetzung ist sehr schwierig, man kann die Initiative relativ einfach umgehen, Herr Noser. Sie als Firmenchef, was würden Sie denn jetzt machen, wenn die 1 zu 12 Initiativen angenommen worden wäre? Sie wären stark betroffen selber. Welche Wege würden Sie finden, um die Initiative zu umgehen?
Ja gut, für uns ist es ja relativ simpel, oder? Wir sind ja Zulieferer von diesen grossen Konzernen, die er will vertreiben. Wenn die gehen, werden wir mit unseren Kunden werden dann halt eben in mehr europäischen Raum gehen, was schon viel passiert, auch aktuell schon. Und wir werden denen müssen anziehen. Aber der Bürger, die heim muss einfach wissen, es gibt drei Möglichkeiten, Initiativen umzusetzen. Das eine ist, die Löhne zu senken. Das ist eine Möglichkeit. Im Prinzip. Das zweite ist, gewisse Teile der Firma zu verlagern. Und das dritte ist, an und für sich, dass man den Managementstandort verändert. Alle drei Entscheidungen führen dazu, dass es weniger Steuer- und weniger AV-Einnahmen gibt. Keine von diesen drei führt dazu, dass es mehr gibt.
Also kommen wir so einfach davon, Herr Noser.
Also, das Interessante ist, dass sogar der Regierungsrat vom Kanton Zug nicht unbedingt als linksextrem hart bekannt vorgerechnet hat. Es könnte sogar zu Steuermehreinnahmen geben am Schluss. Das Positives ist übrigens eines von den Szenarien, die man bei uns auch nachlesen kann. Wir haben versucht, das relativ schön aufzuschlüsseln in verschiedenen Varianten. Was könnte das entsprechend geben? Aber genau das, was du ansprichst, Rudi Noser, ist auch der grosse Widerspruch in der Gegnerkampagne. Sie sagen im ersten Satz, es wird zu einer absoluten, totalen Katastrophe führen. Die Schweiz wird zu Nordkorea zurückgebombt ins Agrarmittelalter, wenn das durchkommt. Und zwei Sätze später sagen wir, aber man kann sie völlig locker umgehen. Es passiert gar nichts. Das ist die Realität,
also, die irgendwo in der Argumentation... In der Firma passiert nicht, in der Völker passiert nicht. Schade, hat die Schweiz, wenn die Umgehung stattfindet.
Das Zweite ist, nehmen wir das mal als Basis, wenn das so ist, dann ist das ja eine relativ heftige Aussage. Ich meine, was haben wir uns für eine Wirtschaft hergezüchtet, wenn die heute schon klar sagt, wir halten uns nicht an Verfassungsbestimmungen.
Nein, sie halten
mir sie ist in der Schule beigebracht worden, dass man Entscheidungen respektiert und es entsprechend umsetzt. Und ich kann dir auch ehrlich sagen, wenn es wirklich Firmen gibt in dem Land, die sagen, wir haben ein Problem, wenn unser Chef nicht mehr 2 Millionen verdient, muss er morgen aufs Sozialamt, dann haben die Leute ein paar andere Probleme und sind nicht die Besten, um die Firma zu führen. Das haben wir 2008 gesehen und dann sollen sie gehen. Um die Verluste bin ich nicht
traurig. Aber schauen Sie, wie jeder Konsument das Recht hat, nach Deutschland oder Frankreich einkaufen, hat auch jede Firma das Recht zu entscheiden, wo sie ihren Standard frei wählt. Und das wird sie machen aufgrund von Rahmenbedingungen. Und wenn man die Rahmenbedingungen dauernd verschlechtert, dann wird das einen Einfluss auf die Entscheidung. Wenn man sie verbessert, wird es einen anderen Einfluss haben. Weil der Stimmbürger muss ja wissen, zuhause, wir haben momentan ein Steuerproblem mit der EU. Wir haben ganz viele Sachen, die unsicher sind in diesem Land. Wenn wir jetzt selber durch unsere Abstimmungsverhalten noch mehr Unsicherheiten zu adressieren, dann wird es einfach passieren, dass gewisse Firmen werden den Entscheid treffen. Nicht vielleicht wegziehen, aber zukünftige Sachen nicht mehr da zu machen. Das kann passieren. Das ist auch schon ein halber Wegzug. Und es kann nicht im Interesse von der Schweiz sein, dass zum Beispiel Entscheidungsträger nicht in der Schweiz arbeiten. Wir wollen doch, dass zum Beispiel in der Schweiz entschieden wird und Europa hat, Quoten und so weiter in der Schweiz sind. Weil wenn die Entscheidungsträger da in dem Land sind, dann haben wir am besten die Chance, dass sie am besten auf die Bevölkerung und auf die Sachen in dem Land in den Regie gehen. Also, wenn die auf England oder Irland gehen, hat die Schweiz gar nichts davon.
Eine kurze Frage noch zu den Kontrollen. Wie wollen Sie da alles zusammen kontrollieren, ob die Initiativen umgesetzt wird, Herr Wermuth? Noch kurz.
Es ist relativ simpel. Wir haben DTA schätzt 1300 betroffene Unternehmen. Das heisst, wir wissen genau, wo das die Risikogruppe ist. Man muss keinen einzigen Coiffeurbetrieb kontrollieren, weil die können sich das gar nicht leisten. Wir schlagen vor, Stichprobenkontrollen zu machen über die sogenannten tripartiten Kommissionen. Das sind die Kommissionen, die heute schon der Staat, Arbeitgeber und Arbeitnehmer Kontrollen machen gegen Lohndumping in Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit. Die sind geübt in dieser Sache. Und die können das auch machen. Das kommt zu einer Kontrolldichte von ein paar Jahren.
Herr Noser, wir kommen bereits zur Schlussrunde. In keinem anderen Land kann die Bevölkerung über Doppelungen von den Manager abstimmen. Wie verändert sich die Schweiz, wenn die 1 zu 12 Initiative angenommen wird?
Ja, man macht vermutlich aus der Schweiz ein Versuchslabor mit Versuchsratten. Man wird dann herausfinden, was geht. Man muss einfach wissen, dass zum Beispiel Deutschland hat in den 50er Jahren ein Pharmagesetz gemacht, oder wo jetzt soll vorbildlich werden für ganz Europa. Das Resultat ist, dass es heute kein Pharma mehr gibt in Deutschland, außer ein Privatbetrieb, an eine Familie gehört. Aber börsenkotierte Firmen gibt es nicht mehr. Das kann in der Schweiz auch passieren, das finden wir dann raus. Ich weiss nicht, ich würde im Moment keine solchen Versuche machen in dem Land.
Herr Wermuth, Sie teilen die düsteren Prognosen nicht, aber sagen Sie mir, was würde wirklich besser werden, wenn 1:12 angenommen würde?
Ich glaube, die Schweiz war immer dann stark gewesen, wenn sie genau sich als Pionier im Verstand hat von der direkten Demokratie. Denken wir an die Einführung von der AHV. Das wäre grösser noch, nicht 1:12 würde bringen. Es würde den meisten Menschen in dem Land, die sich anlassen müssen, jetzt 20 Jahre lang, dass man bei ihnen muss den Gürtel immer enger schnallen und Topmanager sich immer mehr mitnehmen, damit man konkurrenzfähig wird. Es würde diesen Menschen ihre Würde und den Respekt vor der Schweizer Wirtschaft zurückgeben und das wäre zentral.
Meine Herren, ich danke Ihnen für die Diskussion.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.